Deutschlandfunk Kultur heute.
Die Kultur steht seit einigen Jahren vor der großen Herausforderung, auf den deutlich wachsenden Antisemitismus eine Antwort zu finden. Gleichzeitig werden immer weniger Mittel aus der öffentlichen Hand zur Verfügung gestellt. Zwei Themen in dieser Ausgabe von Kultur heute, in der es außerdem um osteuropäische Widerstandskunst ab den 1960er Jahren geht und um eine immersive Theaterfassung von F. Scott Fitzgeralds Roman Der große Gatsby. Ich bin Anja Reinhardt, herzlich willkommen zu Kultur heute. Vor 60 Jahren nahmen Israel und Deutschland diplomatische Beziehungen auf. 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs also, in dem Deutschland einen präzedenzlosen Völkermord an den europäischen Juden begangen hatte. Die Erinnerung an den Holocaust, das nie wieder, gehört zum Selbstverständnis der Bundesrepublik. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel mit mehr als 1200 Opfern der Antisemitismus in Deutschland geradezu sprunghaft angestiegen ist. Deutlich spürbar war er schon vorher, auch in der Kultur. Seitdem hat es auch von öffentlicher Seite immer wieder Versuche gegeben, dem etwas entgegenzusetzen. Heute nun verkündet der Deutsche Kulturrat, dass er eine Arbeitsstelle Antisemitismus eingerichtet hat. Und ich habe den Geschäftsführer Olaf Zimmermann gefragt, wie diese Arbeit dann konkret aussieht.
Naja, es geht eigentlich bei dieser Arbeitsstelle darum, im Kulturbereich zu sensibilisieren und zu wirken, dass klar ist, was ist Antisemitismus und wie können wir uns erfolgreich gegen Antisemitismus im Kulturbereich letztendlich immunisieren? Und die Frage, was ist Antisemitismus, ist ja gar nicht so eine einfach zu beantwortende Frage. Also das ist
natürlich. Das hätte ich Ihnen jetzt auch gesagt. Da gibt es ja schon in der Kultur doch große Streitigkeiten darum, was eigentlich Antisemitismus ist, mit mehreren Definitionen.
Genau, wir haben uns als Deutscher Kulturrat auch diese IRA-Definition letztendlich angeschlossen und sagen, das ist für uns der Weg. Aber es gibt im Kulturbereich ganz unterschiedliche Ansichten darüber. Es gibt andere Definitionen, die auch genutzt werden. Aber es gibt, egal welche Definition ich nutze, erst einmal so etwas wie einen Kern. Da wird klar, was antisemitisch ist. Und dann müssen wir über die Ränder sprechen, das heißt also dort, wo es nicht ganz so klar ist. Mir ist es einfach ganz wichtig, dass wir es hinbekommen im Kulturbereich, dass wir uns deutlich und klar gegen jede Form des Antisemitismus wenden und trotzdem die Kunstfreiheit dabei nicht in Gefahr kommt. Und das ist gar nicht so einfach.
Eben, Herr Zimmermann, deswegen würde ich Sie gerne mal bitten, vielleicht das etwas konkreter zu machen. Ich glaube Ihnen das und ich glaube, da sind auch viele Menschen im Kulturbetrieb sehr bemüht drum, die stellenweise auch gescheitert sind daran, weil das so schwierig ist. Können Sie das mal ein bisschen konkreter beschreiben, wie die Arbeit dann aussehen wird?
Na, die Arbeit wird sein, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Die Arbeit wird sein, dass wir Arbeitsgruppen installieren werden, dass wir mit den Menschen, die in den verschiedenen Kulturverbänden, aber auch in den verschiedenen Kulturinstitutionen und Einrichtungen arbeiten, letztendlich sprechen. Wir brauchen auch so etwas wie erst einmal einen vertraulichen Raum, wo wir genau diese ganzen Fragen miteinander diskutieren und debattieren können. Ich kenne niemanden im Kulturbereich, der quasi Antisemitismus gut finden würde, sondern ich glaube,
es ist. Aber vielleicht jemanden, der das Gespräch verweigert.
Genau, das kann natürlich sein. Ich kann ja auch niemand zu einem Gespräch zwingen, sondern wir können ja nur einladen. Wir haben eine Arbeitsstelle jetzt eingerichtet, die hat die Idee, diese Gespräche zu führen. Da sitzt auch eine Person, die man ansprechen kann. Das heißt, dass man auch den Kontakt letztendlich überhaupt entwickeln kann. Wir haben schon eine ganze Menge gewonnen, wenn wir anfangen einzuladen und zu sagen, hier gibt es Menschen, die sich darüber Gedanken machen. Lasst uns diese schwierigen Themen gemeinsam diskutieren.
Der jüdische Historiker Moshe Zimmermann hat im Gespräch mit uns, und das hat er heute auch noch mal in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt, dass der Begriff des Antisemitismus durchaus auch missbraucht wird und das schade auch dem Kampf gegen Antisemitismus. Ist das sozusagen eingepreist in Ihre Arbeitsstelle Antisemitismus? Also ist das auch ein sensibler Punkt?
Also Kritik an der Regierung Israels ist nicht automatisch Antisemitismus, kann Antisemitismus sein. Genau über diese Frage müssen wir miteinander reden. Und ich verstehe sehr viele, die nach diesem wirklich brutalen und abschreckenden Attentat der Hamas auf die Israelis jetzt aber bei der Gegenreaktion auch sagen, das ist auch abschreckend und brutal. So, das ist nicht automatisch Antisemitismus. Aber es gibt Stereotypen, die ich dann benutze, die sind dann wieder antisemitisch. Und genau darüber müssen wir verhandeln. Wir müssen erst einmal für uns auch sicher werden, wo ist unser Weg, den wir gehen wollen. Und das will diese Arbeitsstelle leisten.
Also das klingt alles wunderbar, Herr Zimmermann. Aber wie würden Sie dem Vorwurf entgegnen, in der akademischen Sprache würde man von einer Orchideenprofessur sprechen, wie würden Sie dem Vorwurf entgegnen, dass das eine Orchideenarbeitsstelle ist?
Also ich sehe das überhaupt nicht als eine Orchideenarbeitsstelle, sondern ich sehe das als Graswurzelarbeit, wenn man so will. Also da wird jetzt wirklich also nicht an dem schönen, wahren Guten und einer einzelnen, kleinen, elitären Pflanze gearbeitet, sondern wir wollen uns wirklich dorthin begeben, wo es auch wirklich im Moment die Auseinandersetzungen gibt. Und ja, wir wissen nicht, wie das ausgeht. Wir können doch nur sagen, wir wollen das Gespräch führen, wir wollen miteinander diskutieren, wir wollen auch streiten über bestimmte Positionen, weil wir Antisemitismus im Kulturbereich nicht ertragen können. Es ist mir doch klar, das wird jetzt nicht irgendwie nur hübsch und schön werden, sondern es wird heftige Diskussionen auch geben und wir werden das ein oder andere auch miteinander verhandeln müssen. Aber wenn wir es nicht tun, wo soll das denn hinführen?
Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats, über die neue Arbeitsstelle gegen Antisemitismus. Die Kassen der Stadt Köln sind leer. Nicht ganz unschuldig daran ist die Kostenexplosion für die Sanierung der Kölner Oper, die mittlerweile den Betrag von 1 Milliarde Euro übersteigt. Als die Stadt vor einigen Wochen den neuen Haushaltsplan für 2025 und 2026 vorstellte, machte sie klar, dass für einige städtische Kultursparten kein Geld mehr da sein wird. Auch das neue Musikfestival Achtbrücken wird gestrichen. Dabei hat sich das Festival in den letzten 15 Jahren einen internationalen Ruf erarbeitet mit rund 150 Uraufführungen, einem breiten Programm, das schwer zugängliches und leicht hörbares nebeneinander stellt, mit kostenlosen Angeboten und auch Kinderkonzerten. Die Stimmung also dürfte einigermaßen im Keller sein bei der diesjährigen Ausgabe, die am Wochenende gestartet ist. Mein Kollege Raul Mörchen hat sich einiges angesehen und kann auch erklären, was es mit dem diesjährigen Festivalthema Licht auf sich hat.
Das Licht brennt eigentlich auch bei denjenigen, die da sind, denn die Stimmung ist auch Licht. Es ist einfach auch eine Trotzreaktion, jetzt natürlich nicht den Kopf hängen zu lassen und der Stadt vielleicht auch noch so in die Karten zu spielen. Licht ist ein, jetzt wenn es ums Ästhetische geht, um die Dramaturgie, ist eine schöne Überschrift über ein Festival, das Kaya Sarriau als Porträtkomponistin gewonnen hat, zu einer Zeit, als sie noch gelebt hat. Aber diese Komponistin Kaya Sarriau ist eine finnische Komponistin, die vor allen Dingen in Paris gelebt hat und die sehr viel mit, ich sag mal, so einem Postimpressionismus vor sich her trägt und den ausdifferenziert hat. Also ausgeht von Licht, von Reflexion, von dem sinnlich Erlebten, von überhaupt von Eindrücken, von einer direkten Emotionalität. Das ist eine ganz abstraktionsferne Musik. Die hat eine große Breitenwirksamkeit, diese Komponistin. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man die nicht müde wird zu hören in den jetzt noch ausstehenden 7 Festivaltagen.
Was hast du bislang gesehen? Also ich habe zumindest die Applausdusche schon wahrgenommen, die vor der Kölner Philharmonie ist von Manos Tsangaris, kann man sich drunter stellen und man bekommt ganz viel Applaus, aber es gibt ja noch ein bisschen mehr.
Ja, die passte ganz gut zu dem Eröffnungstag, der der Kölner Szene gewidmet ist, die ja keine einfache lokale Szene ist, sondern eine Szene ist, die aus einer großen Historie herauskommt und viele namhafte Player noch jetzt hat, die zwar in Köln wohnen, aber international unterwegs sind. Manos Tsangaris ist einer von denen, der jetzt dann als Komponist mit dieser kleinen Installation vertreten ist. Am Wochenende auf jeden Fall Kern waren die beiden großen Orchesterkonzerte vom SWR und vom WDR. Beim WDR gab es eine große Uraufführung, die würde ich jetzt gerne mal ins Zentrum stellen. Gewichtiges Werk von dem spanischen Komponisten Hector Parra, einen Kompositionsauftrag. Und der hat zusammengearbeitet mit dem österreichischen Dramatiker Händel Klaus. Der hat ein altes Stück, 2 Monologe sind das, ausgegraben und miteinander verschachtelt. Ich ersehne die Alpen so. entstehen die Seen. Zwei Stücke über den Klimawandel kann man sagen. Es gibt eine überhitzte Frau im Tal und einen Förster, der Gletscherleichen irgendwie freischaufelt mit den Händen und sich in diese Gletscherleichen verliebt. Und da hören wir vielleicht mal einen Ausschnitt hier mit dem Rezitator und auch ziemlich bekannten Schauspieler Thomas Leubel.
Wir sind ja hier am Ende. Das ist klar. Darf ich mich erneut so innig an dich drücken, dass auch mich das Eis verklebt, du Freund, mein Toter?
Eine sehr, sehr wuchtige Musik hier, auch eine bewusst anstrengende Musik von Hector Parra. Vergleichbar sicherlich mit der Sarriao, von der Vielfalt der Orchesterfarben, aber mit deutlich mehr Druck. Und ich finde auch ein bisschen zu eindimensional, denn dieser Förster, der da oben mit den Gletscherleichen zusammen ist, das ist eine witzige Gestalt, der sagt so komische Sachen wie, ich bin ein Mensch wie du und ich. Und ich finde, diese Dimension der Ironie und des Slapsticks ist dieser Musik ein bisschen ferngeblieben.
Vielleicht müssen wir noch mal klären, Raul, was dieses Festival für einen Stellenwert hat. Also ich habe den Eindruck, dass das in den letzten Jahren ohnehin schon ein bisschen geschrumpft ist, aber es hat ja doch eben einen Ruf weit über Köln hinaus.
Hat es, und es ist das einzig große verbliebene Musikfestival, was auch schon traurig genug ist und noch trauriger natürlich, dass es das ab nächstem Jahr nicht mehr geben wird. Es ist ein Festival, was diese große Tradition der neuen Musik weitertragen will in die Zukunft und dabei die ganze Stadt ansprechen. Das ist ein Festival, was dann damit einen großen Spagat, einen schwierigen Spagat immer unternehmen muss zwischen einem fachlichen Anspruch, tatsächlich was Neues zu bieten, dann aber das nicht so neu oder so schwierig sein darf, dass die Leute nicht kommen, dass da die Publikumszahlen noch besser sein könnten, finde ich, kann man nicht dem Festival selbst zuschreiben oder in die Schuhe schieben. Es insgesamt ist einfach seit Jahren der Dampf raus, die Euphorie raus aus der Kölner Kulturpolitik und das hat sich lähmend, finde ich, auch aufs Publikum gesetzt und ich finde es eine absolute Unverschämtheit von der Stadt, jetzt nicht nur den Zuschuss zu streichen, sondern mit diesem Beschluss aus dem Februar die ganze Betreibergesellschaft des Festivals dicht zu machen. Also zwangsläufig
die Achtbrücken GmbH.
Die Achtbrücken GmbH. Das heißt, denen bleibt jetzt wirklich gar keine Möglichkeit mehr, diese Lücke, die die Stadt hinterlassen hat, zu füllen. Jetzt springen alle anderen ab. Das ist entweder große Dummheit oder Boshaftigkeit oder beides zusammen. Auf jeden Fall finde ich ein Trauerspiel für diese Stadt. Das tut, glaube ich, allen Leuten, die zu diesem Festival gehen, tut denen sehr weh. Und wird ein großer Verlust sein.
Über das Festival Achtbrücken in Köln berichtete Raul Mörchen. Als die Peace-Partei 2023 in Polen abgewählt wurde, hatte sie nach 8 Jahren Regierung deutliche Zäsuren auch in der Kultur hinterlassen. Die Museumslandschaft war im Sinne der nationalistischen Agenda der Peace umgekrempelt worden und deswegen wurde das 2024 eröffnete Museum für moderne Kunst in Warschau auch als Symbol für einen demokratischen Aufbruch gesehen. An diesem Wochenende, eine Woche vor den Präsidentschaftswahlen in Polen, wurde dort nun eine große Sonderausstellung eröffnet mit Kunst, die aus dem politischen Widerstand in Osteuropa seit den 1960er Jahren hervorgegangen ist. Carsten Probst hat die Schau gesehen.
Die erste Bankstiftung aus Wien hat echte Pionierarbeit geleistet. Seit Anfang der 2000er Jahre hat sie Video-, Foto- und Performancekunst aus Osteuropa, vor allem aus den ehemaligen Staaten des Warschauer Paktes, gesammelt, die in diesen Ländern nach 1990 völlig vergessen worden war. In Westeuropa wusste man hingegen fast gar nichts von der Existenz vieler dieser Arbeiten. Boris Marte, der heutige Direktor der Erste Stiftung, berichtet, wie er damals selbst zahllose Künstlerinnen und Künstler aufgesucht und ihre Archive gesichtet hat, verstaut in Privatwohnungen, Kleiderschränken, Kellern, Unterbetten. Er fand Arbeiten, die während der Zeit der sozialistischen Regime oft im Geheimen entstanden waren und die bis dahin mitunter kaum jemand zu Gesicht bekommen hatte. Umso ergriffener wirkt er, als er jetzt eine Auswahl von rund 150 Filmen aus der Wiener Sammlung in dem neuen Warschauer Museum sieht. Das ist ein Augenblick der Freude nach einer sehr langen Reise. Als wir mit der Sammlung begannen, da hatten wir ja nicht den Hauch einer Ahnung, dass es einmal ein solches Gebäude wie dieses Museum in Warschau geben würde. Es ist ein Monument, eine Manifestation von Demokratie, von Kreativität, von der Bedeutung von Kultur für moderne Gesellschaften, ihrer Identität. Bei den historischen Filmen handelt es sich mitunter nur um 1 oder 2 Minuten lange Clips, verwackelt und spontan mit kleinen Handkameras gedreht, ohne Aussicht, je in einem öffentlichen Rahmen gezeigt zu werden. Es sind intime Gesten der Selbstbefreiung eines eher privaten, denn organisierten Widerstandes. Neuere Arbeiten aus der Sammlung des Warschauer Museums knüpfen an dieses Erbe an. Aber sie entstehen natürlich unter völlig anderen politischen Vorzeichen. Und sie sind technisch gesehen Hochglanzproduktionen mit professionellem Anstrich. Aber Pierre Balblanc, der französische Kurator, ist trotzdem überzeugt, dass es eine Anknüpfung heutiger Performance- und Videokunst in Osteuropa an die anarchistischen Vorläufer der 1960er bis 80er Jahre geben kann. Er hat sie in einer monumentalen Sound- und Bildinstallation miteinander verflochten, die sich als ein großer Gerüstturm durch das gesamte Treppenhaus des Museums für moderne Kunst in Warschau zieht. Die Bewegung des Publikums durch das Treppenhaus ist Teil des Konzepts. Sie müssen sich ständig neu orientieren, woher nun die Bilder und Töne kommen, die sie hier wahrnehmen. Dieses temporäre, hochaufragende Baugerüst, das die Installation insgesamt trägt und sich mitten durch das Treppenhaus zieht, soll auch zeigen, dass das Museum niemals stillstehen darf, dass es niemals erstarren, sondern permanent experimentieren und sich neu konstruieren soll. Die frisch aktivierte Soundinstallation des Duos Gela Patashuri und Sergei Cherepnin, bei der die BesucherInnen im gesamten Treppenhaus mit allen möglichen Geräuschutensilien mitwirken, stammt zwar aus dem Jahr 2013, erinnert aber zugleich sehr nachhaltig an die gezielte Störung des akustischen Wohlbefindens bei fluxusartigen Events der 60er oder 70er Jahre. Für Kurator Pierre Balblanc gehören sie alle einer Synex Republic an. So auch der Titel der Ausstellung einer kynischen Republik. Gemeint sind dabei die antiken Kyniker, die allem Besitz abschworen, ihr Glück in Askese und absoluter Unabhängigkeit suchten und bewusst provokativ gegen die guten Sitten verstießen oder sich über sie lustig machten. Übertragen auf heutige Zeiten meint dies, die Anarchie der Entsagung pflegen, eine Haltung der einfachen kleinen Gesten, die nicht auf irgendeine Beachtung hoffen. Jeder noch so kleine Akt der Nichtkonformität zählt auf lange Sicht, egal wer da gerade die politische Macht hat. Und es muss auch nicht immer Kunst sein. Wichtig ist, auf der eigenen Unabhängigkeit, der eigenen Integrität zu beharren. Genauso wird das hier in Warschau auch gelesen. Nicht zufällig eine Woche vor der Präsidentschaftswahl.
The Synex Republic, eine Ausstellung im Museum für moderne Kunst in Warschau. Im Kino und im Theater haben die 20er Jahre gerade Konjunktur, was sicher auch an den vielfachen Vergleichen unserer Zeit mit der Weimarer Republik liegt. Das Gerhard-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau springt auf diesen Zug auf und hat F. Scott Fitzgeralds Roman Der große Gatsby für die Bühne adaptiert. Gatsby, das ist der Mann, der mit seinem Geld alles kaufen kann, rauschende Feste schmeißt, aber hinter der goldglitzernden Fassade lauert der Abgrund. Am Gerhard-Hauptmann-Theater wird daraus ein immersiver Abend in der Regie von Daniel Morgenroth. Georg Kasch war bei der Premiere am Wochenende.
Wie weit liegen Manhattan und Long Island auseinander? In diesem Fall nur eine Treppe. Vom mondänen Restaurant mit seiner aufgekratzten Jazzband bis zur nachtstillen Bucht zwischen den fiktiven Orten West Egg und East Egg sind es wenige Schritte. Alle Schauplätze aus F. Scott Fitzgeralds Roman Der große Gatsby sind hier nah beieinander versammelt. Da ist die Villa des neureichen Gatsby mit echtem Swimmingpool und Palmen, der hier zu seinen ausufernden Festen einlädt.
Mr. Gatsby, worauf dürfen wir uns bei Ihnen heute freuen?
Ich habe ein paar Jazzfreunde eingeladen und ich glaube, dass es eine ganz gute Party werden könnte.
Da sind die Salons im Haus von Daisy und ihrem Mann Tom. Sehr elegant mit Pfauenfedertapeten und modernen Sofas. Ein Stockwerk tiefer kann man die schlichte Werkstatt von Toms Konkurrenten begehen. Im Hof stehen Motoren und ein verrosteter Oldtimer. Das Zimmer hinterm Büro wirkt farblos und trist. Besonders spektakulär aber sind die vielen Räume, die Natur zeigen. Der Garten, der Sandstrand und vor allem die Meeresbucht bei Nacht. Da wirkt das sanft rauschende Wasser wirklich, als wäre es endlos. Daniel Morgenroth, Intendant am Gerhard-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau, erzählt den Roman vor allem über Räume, Klänge und Atmosphären. Dafür fährt er groß auf. Drei Bühnenbildner haben 2 Dutzend Räume gestaltet. 60 Meter Stahleisen, 18 Kubikmeter Beton und außerdem 180 Quadratmeter Kunstrasen verlegt. Über 50 Mitwirkende aus allen Sparten in teils prachtvollen Kostümen bevölkern die Räume aus Schauspiel, Oper, Ballett, Orchester. Manchmal steht man in einem der Räume und plötzlich beginnen die Menschen, Angestellte mit Staubwedel und Partygäste in großer Abendrobe, in wilde Jazz-Choreografien auszubrechen. Oder sie singen mehrstimmig. In seinem Roman lässt Fitzgerald seine Titelfigur ja deshalb seine legendären Long Island-Partys feiern, um Daisy anzulocken und zu beeindrucken, die in der Nachbarschaft wohnt. Als Publikum sind wir selbst immersiver Teil dieser Feste. Und viele BesucherInnen haben sich dafür in Schale geworfen. Man sieht elegante Kappen, Fliegen, Pailletten. Wer allerdings aktives Mitspielen erwartet, wird enttäuscht. Hinter einer weißen Maske bleibt man selbst stummer Beobachter. Die Spielenden, Tanzenden und Singenden tun so, als seien wir Luft. Man bekommt auch nie die ganze Geschichte mit, sondern eher zufällig immer nur einzelne Szenen. Mal spielen Daisys Freundin und Daisys Mann etwas gelangweilt Dame. Mal erlebt man in einem anderen Salon den großen Eifersuchtsstreit zwischen Gatsby, Daisy und Tom, den großen Wendepunkt des Romans. Erst zum Finale am Pool kommen das gesamte Publikum und alle Mitwirkenden zusammen, wenn der große Gatsby spektakulär erschossen wird. Die Görlitzer Gatsby-Version überzeugt nicht in allen Details. Manche Szenen geraten etwas vorabendserienhaft, auch ist das Gedränge auf den Korridoren und in manchen Räumen groß. Aber Jonte Volkmann als eher beobachtende Erzählerfigur und Philipp Heimke als nobler Gatsby haben starke Momente. Es wird wirklich hinreißend gesungen und getanzt und auch die Band aus OrchestermusikerInnen swingt souverän. Insgesamt ist dieser immersive Abend ein äußerst kraftvoller Beweis, was ein Mehrspartenhaus mit begrenzten finanziellen Mitteln, aber großer Leidenschaft auf die Beine zu stellen vermag. Das Gerhard-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau hat ohnehin gerade einen Lauf mit spannenden Uraufführungen und zahlreichen Festivaleinladungen. Und da fügt sich dieser Gatsby als großes Theaterfest gut ins Bild.
Der große Gatsby als immersives Theater am Gerhard-Hauptmann-Theater Görlitz-Zittau. Im langjährigen Streit mit den Hohenzollern um Eigentumsansprüche gibt es nun eine Einigung. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Karin Fischer.
Das berichtet der Tagesspiegel heute, nachdem die Märkische Oder-Zeitung zuerst Verhandlungsergebnisse öffentlich gemacht hatte. Demnach verbleiben alle strittigen Objekte da, wo sie heute sind, als Eigentum der öffentlichen Hand. Insgesamt geht es um 27.000 Objekte, zum Beispiel alles Inventar aus rund 70 Schlössern oder Villen, inklusive der Hausbibliothek der Preußenkönige, die allein 18.000 Stücke zählt. Aber auch um extrem wertvolle Kunstwerke. Für die bislang strittigen Objekte wird jetzt eine neue gemeinnützige Stiftung Hohenzollernscher Kunstbesitz gegründet. Sie ist das zentrale Element der Einigung. Zum Hintergrund. Georg Friedrich Prinz von Preußen hatte Anspruch auf den 1945 von den Sowjets enteigneten Besitz der Hohenzollern erhoben. Der Streit hatte Bund und Länder jahrelang beschäftigt. Vorbedingung für deren Vertreter für Verhandlungen war die Einstellung sämtlicher Prozesse, die der Prinz von Preußen in der Vergangenheit gegen Medien und Wissenschaftler geführt hatte. Und mit dem wissenschaftlichen Beweis, dass die Hohenzollern dem NS-Regime erheblich Vorschub geleistet hatten, war der Klage die sachliche Grundlage eigentlich auch entzogen. Ein herausragendes Werk altdeutscher Malerei aus dem frühen 16. Jahrhundert ist für die Alte Pinakothek in München erworben worden. Es handelt sich um das kleine Werk Maria als Himmelskönigin von Hans Baldung Green, das eine stillende Mutter Gottes mit Krone und wallenden rotblonden Locken zeigt. Ein kleinformatiges Andachtsbild des Künstlers fehlte bislang in der Sammlung der Alten Pinakothek. Zusammengetan für den Kauf haben sich zwei Stiftungen und der Pinakotheksverein. Die Mailänder Scala hat einen neuen Musikdirektor. Der südkoreanische Dirigent Myung-Woon Chung wird das weltberühmte Opernhaus ab 2027 musikalisch leiten als Nachfolger von Ricardo Chailly. Der 72-jährige Chung war unter anderem schon Chefdirigent des Rundfunksinfonieorchesters Saarbrücken, der Opera Bastille in Paris und 15 Jahre lang Musikdirektor des Philharmonischen Orchesters von Radio France. Er gilt als gefragter Verdi-Interpret mit großer stilistischer Bandbreite.
Das waren die Kulturmeldungen mit Karin Fischer. 60 Jahre deutsch-israelische Beziehungen und die Auflösung der PKK, das sind zwei Themen in den Informationen am Abend. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.